ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Und ich begrüße ganz herzlich einen Mann, der in Aktion tritt, wenn kein Arzt eine Diagnose stellen kann. Er macht sich dann mit seinem Team auf die Suche nach dem entscheidenden Puzzleteil, das ihn auf die Spur einer mysteriösen Erkrankung bringt. Ich begrüße ganz herzlich in Leute den Experten für seltene Erkrankungen, Professor Dr. Martin Mücke. Hallo.
Hallo.
Wollen Sie als Kind Arzt oder Detektiv werden?
Oh, ich würde eher sagen, so wie alle kleinen Kinder, am Anfang erstmal Polizist oder Feuerwehrmann. Und dann mit der Zeit hat sich das so ein bisschen entwickelt. Eigentlich über ein Schulpraktikum habe ich dann festgestellt, Medizin ist doch vielleicht was, was dich interessieren könnte.
Letztlich sind Sie trotzdem heute beides, zwar nicht Arzt und Polizist, aber Arzt und Detektiv, der sich auf die Suche nach seltenen Erkrankungen macht, die sich hinter einem rätselhaften Krankheitsbild verstecken könnten. Wie sind Sie drauf gekommen, sich ausgerechnet auf seltene Erkrankungen zu spezialisieren?
Naja, eigentlich war es eher ein Zufall gewesen. Eine Kollegin hatte mich damals gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das neu gegründete Zentrum für seltene Erkrankungen zu verstärken in der Ambulanz. Also es sollte eine Hochschulambulanz gegründet werden.
Sie sind eigentlich Allgemeinmediziner,
also Allgemeinmediziner, Hausarzt. Familienmediziner. Und ich hatte damals meine Facharztprüfung da an der Universität in Bonn gemacht gehabt und hatte dann die Chance, quasi da im Zentrum für seltene Erkrankungen einzusteigen. Ich habe dann eine Nacht drüber geschlafen und habe dann gesagt, ja, das ist was, das hat mich auch schon im Studium begeistert. Die Weisen der Medizin, die Zebras oder Kolibris. Und dann bin ich da irgendwie gelandet.
Ab wann ist was eine seltene Erkrankung?
Ja, also wir haben in Europa eine einheitliche Definition. Man sagt, eine seltene Erkrankung ist eine Erkrankung, die weniger als 5 von 10.000 Menschen betrifft. Und nach dieser Definition wird dann quasi entschieden, ist das eine seltene Erkrankung oder ist es keine.
Sie wohnen in Rheinland-Pfalz, in Linz am Rhein, arbeiten aber in Nordrhein-Westfalen. Sie sind Hausarzt nach wie vor in Bonn und leiten das Zentrum für seltene Erkrankungen an der Uniklinik Aachen. Wie viele Patienten stellen sich da täglich vor bei Ihnen?
Das ist immer unterschiedlich. Also wenn wir jetzt hier heute wieder berichten, werden es wahrscheinlich wieder mehr sein. Das sind schon relativ viele, die mit Anliegen an die Zentren für seltene Erkrankungen herantreten. Also das sind meistens die typischen Drehtürpatienten, die immer wieder in Arztpraxen auftauchen und wo keiner weiß, in welche Richtung das geht. Und die sind natürlich auch frustriert und wenden sich dann selbstständig an die Zentren für seltene Erkrankungen oder aber auch über den Hausarzt oder Facharzt, der quasi dann die Patienten bei uns vorstellt. Und wie viel sind das? Kann man gar nicht sagen. Also manchmal sind es am Tag dann irgendwie 10, 15 Leute, die bei uns anrufen und ihre Unterlagen zu uns schicken. Manchmal sind das aber deutlich mehr. Also das ist immer sehr variabel.
Ich frage mal anders, wie lang ist denn die Warteliste bei Ihnen?
Ja, also die Warteliste ist relativ lang, also sind auch relativ lange Wartezeiten. Also die variieren auch so zwischen 3 Monaten und einem Jahr, je nach Zentrum. Also wir haben halt relativ wenig Personal auch in den Zentren. Und da ist es dann halt immer abhängig, wie schnell man dann halt auch einen Fall abschließen kann und wie schnell dann halt der nächste Fall auch begonnen werden kann.
Und es gibt halt auch nicht überall so viele Zentren. Also in Rheinland-Pfalz gibt es zum Beispiel nur eins in Mainz.
Genau, also wir haben über 30 Zentren in Deutschland und in Rheinland-Pfalz ist es halt ein bisschen dünner mit den Zentren für seltene Erkrankungen, aber also so im nahen Umland findet man auf jeden Fall auch ein Zentrum für seltene Erkrankungen. Und da gibt es ja auch den sogenannten SE-Atlas, also das ist ein Projekt aus Frankfurt, wo die ganzen Fachzentren auch zu finden sind. Also man kann dann halt auch über die Wohnortadresse dann gucken, was ist das nächste Zentrum bei mir und da bietet dieser SE-Atlas eine sehr gute Hilfestellung.
3 Monate Wartezeit bis zu einem Jahr, das ist für Patienten, die ja oft schon eine Odyssee durch Arztpraxen hinter sich haben. Die sind ja oft schon jahrelang unterwegs gewesen. Mit Sicherheit auch eine richtig harte Zeit, oder?
Das auf jeden Fall, das wissen wir auch. Und gucken natürlich dann auch nochmal nach Priorisierung. Sind da irgendwelche Sachen dabei, die halt lebensgefährlich sind? Also wo man jetzt relativ schnell handeln muss. Man muss aber auch sagen, es wenden sich halt sehr, sehr viele Patienten an Zentrum für seltene Erkrankungen, die nicht unbedingt dahin gehören. die vielleicht eine chronische Erkrankung haben, die einfach fachärztlich angebunden werden müssten. Und das machen wir auch. Wir verstehen uns eher auch so als Lotsen im Gesundheitssystem. Deswegen bin ich da auch als Allgemeinmediziner, glaube ich, an der richtigen Stelle, weil wir sind ja auch als Allgemeinmediziner die Lotsen im Gesundheitssystem und gucken dann, wo der Patient auch vernünftig aufgehoben ist. Und es gibt natürlich auch nicht an jedem Zentrum für seltene Erkrankungen die entsprechende Fachexpertise. Also jedes Zentrum in Deutschland hat andere Expertisen und die Zentren sind untereinander so gut vernetzt, dass man dann auch sagen kann, okay, das ist jetzt vielleicht ein Fall, der gehört nach Mainz oder ein Fall, der gehört nach München und dann werden die Patienten da auch entsprechend connected.
Also im Vorfeld, ja, bevor die bei Ihnen richtig vorstellig werden, genau, einfach aufgrund der Unterlagen schon umgeleitet. Wie verzweifelt sind die Menschen, die Ihnen gegenüber sitzen?
Ja, also kann man sich ja vorstellen, wenn man Patienten ohne Diagnose anguckt, gerade im Erwachsenenalter, dann ist es häufig so, dass die mehrere Jahre halt auch auf der Suche nach einer Diagnose sind. Das kann bis zu 30 Jahren dauern. Also das war so ein Patient, der hat 30 Jahre schon nach einer Diagnose gesucht und konnte die dann gestellt bekommen, zum Beispiel bei mir im Zentrum.
Was hatte der zum Beispiel?
Das war eine seltene Stoffwechselstörung, die da aufgetreten ist, die halt sich auch so schleichend entwickelt hatte. Aber das dann in eine Schublade zu bringen, das war halt eine Herausforderung gewesen. Und da sind halt die Hausärzte, Fachärzte dann halt gescheitert. Hm. Und da ist es halt immer wichtig, auch genau hinzuhören, zu gucken, was sind für Symptome, welche Red Flags gibt es vielleicht da, also welche Eckpunkte, welche Symptome kann man wo einordnen. Aber nach 30 Jahren ist man natürlich auch wirklich verzweifelt, je nachdem, was es für eine Erkrankung natürlich auch ist. Gehen Familien kaputt, gehen soziale Gefüge kaputt, man verliert vielleicht den Job und fällt auch finanziell in ein tiefes Loch. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, wie frustriert teilweise auch Patientinnen und Patienten sein können.
Und ich kann mir vorstellen, was auch belastend ist, dass einem vielleicht irgendwann keiner mehr glaubt.
Ja.
Weil die Leute sagen, es hat doch kein Arzt was bei dir feststellen können.
Ja.
Also ist doch wahrscheinlich auch gar nichts, du bildest dir das ein.
Ja, das ist einer der Hauptthemen, also gerade dieses in die psychosomatisch-psychiatrische Ecke gestellt zu werden. Man muss einfach wissen, Patienten, die lange, lange Zeit auf der Suche nach einer Diagnose sind und mit einer Erkrankung leben, die entwickeln natürlich auch parallel psychosomatische oder psychische Folgen da, auch unter diesem Weg, ne? Und das muss man so ein bisschen voneinander trennen. Also ich glaube, es gibt auch eine Untersuchung, die zeigt, über 90% der Patienten mit einer seltenen Erkrankung haben auch eine psychische Begleiterkrankung, die sie entwickeln über die Zeit.
Ja, aber das ist ja, also kann ich mir einfach als Laie vorstellen, fast automatisch, wenn ich Symptome habe wie Schmerzen, ich das Gefühl habe, keiner kann mir helfen und ich werde noch nicht mal für voll genommen.
Ja, ja, schwierig. Und das ist halt auch das, was wir in den Zentren wissen und wo wir halt auch wissen, diese Patienten müssen ernst genommen werden. Und dann kommt entweder eine seltene Erkrankung raus oder was anderes. Also man muss aber sagen, es sind unter 10% der Patienten, die sich bei uns vorstellen, die dann auch tatsächlich eine seltene Erkrankung haben.
Heißt,
vieles andere auch dabei.
Heißt aber im Klartext, wenn Sie sagen, es ist vieles andere dabei, also bei 90% ist es keine seltene Erkrankung, dann wäre das doch eigentlich eine Erkrankung, die auch ein Facharzt zumindest irgendwo hätte diagnostizieren müssen, zu dem ein Hausarzt überwiesen hätte, oder?
Ja, also auch die, also wir sind ja nicht besser als andere Mediziner an den Zentren für seltene Erkrankungen. Wir haben mehr Zeit für die Patienten. Wenn man sich überlegt, in der Hausarzt- oder Facharztpraxis 7,5 Minuten pro Patient pro Konsultation. Und wir sehen das immer mehr, dass ja diese Hausärzte- und Facharztmangel ja weiter zunimmt. Und zum Beispiel bei mir im Aachener Raum sind das dann irgendwie 2500 Patienten pro Arzt, die behandelt werden müssen im Quartal. Und da kann man sich vorstellen, dass da auch nicht die Zeit besteht, dann große Akten zu wälzen, sondern dass dann da andere Stellen einspringen müssen, um das dann halt auch entsprechend zu übernehmen. Und wir an einem Zentrum für seltene Erkrankungen haben 1,5 Stunden für eine Erstanamnesezeit. Und da kann man auch entsprechend ganz anders natürlich die Patienten einordnen und aufbereiten.
Wie Sie auf die Spur der betreffenden Erkrankung kommen, was für Werkzeuge Ihnen dabei helfen können, darüber sprechen wir später noch intensiver. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Unglaublich krank, mit sehr spannenden Fällen, die Sie erlebt haben. Bevor wir in einige dieser Fälle abtauchen, lassen Sie uns erstmal noch ein anderes Rätsel lösen. Sie haben das Buch nämlich mit der Schauspielerin Esther Schweins zusammengeschrieben, was insofern auf der Hand liegt, als Sie auch schon seit einigen Jahren einen gemeinsamen Podcast zum Thema seltene Erkrankungen haben. Was aber weniger auf der Hand liegt, ist, was hat Esther Schweins mit dem Thema seltene Erkrankungen zu tun und wieso machen Sie diesen Podcast zusammen?
Ja, also das war so gewesen, dass wir gematcht wurden sozusagen von einem Freund von uns beiden, also dem Daniel von Rosenberg, der ja auch mit Co-Autor in dem Buch ist und auch den Podcast als Produzent sozusagen unterstützt. Und der stand irgendwann bei mir im Zentrum für seltene Erkrankungen, da haben wir uns kennengelernt. Der hat damals fürs Fernsehen gearbeitet und sagte, er möchte ein bisschen mehr über die seltenen Erkrankungen erfahren. Und da sind wir beide dann auf die Idee gekommen, daraus dann einen Podcast zu machen und haben dann Esther gefragt, ob sie nicht Lust hat, da mitzumachen. Und sie hatte großes Interesse, weil sie auch, also sie sich sehr viel auch mit Gesundheit beschäftigt hat und halt auch in der Familie jemand hatte, der im Bereich der seltenen Erkrankungen unterwegs war. Und deswegen war es für sie klar, sie hat direkt zugesagt und dann haben wir mal einen ersten Piloten gemacht und hatten alle daran Spaß und haben auch gutes Feedback bekommen für den Podcast. Und so sind wir jetzt mittlerweile bei der über 60. Folge gelandet. Ja, und sind weiterhin sehr motiviert, für Aufmerksamkeit im Bereich der seltenen Erkrankungen zu sorgen.
Lassen Sie uns mal einsteigen mit einem Fall aus Ihrem Buch, der mich persönlich sehr berührt hat, einfach weil er zeigt, dass eine solche seltene Erkrankung das Leben eines Menschen total zerstören kann. Ich rede über einen Mann, Sie nennen ihn im Buch Hagen, Englisch- und Sportlehrer an einem Gymnasium, sehr beliebt. Mhm. Der zeigt plötzlich alle Anzeichen einer Alkoholerkrankung. Er torkelt durch die Gegend, er spricht undeutlich, er ist völlig unbeherrscht, verpasst einem Schüler sogar eine Ohrfeige, verliert dadurch seinen Job, setzt sich ins Auto, braust wütend davon, baut einen Unfall und der anschließender Alkoholtest ergibt 2,3 Promille. Wie ging es weiter für Hagen?
Ja, also das ist wirklich ein tragischer Fall auch gewesen, weil ihm keiner auch geglaubt hat, dass er keinen Alkohol trinkt. Kann man sich auch in Deutschland irgendwie, ist ja auch einer der Volkskrankheiten, Alkoholismus, und ist ein Thema in der Gesellschaft. Und wenn jemand dann halt in diese Ecke gestellt wird, dann kommt man da halt auch schlecht raus. Und bei ihm war es so gewesen, er ist dann total durchs gesamte System gefallen. Einfach, weil ihm dieses Alkoholismus-Thema vorgeworfen wurde. Er hat den Job verloren durch diese Ohrfeige dann auch. Also er hat sich dann ja auch an dem Schüler sozusagen vergriffen. Die Frau hat ihn verlassen, die Familie ist weggezogen. Und er war dann plötzlich komplett allein und ist wieder im mütterlichen Umfeld eingezogen. Genau. Und
also die Mutter hat an ihn geglaubt.
Die hat an ihn geglaubt und die hat uns dann auch einen Brief geschrieben und hat gesagt, hier, der trinkt nichts und könnt ihr euch den mal angucken. Und als ich dann diesen Brief damals gesehen habe, habe ich gedacht, irgendwas stimmt da nicht, ich gucke mir den mal an.
Der also ist sogar aus einer Suchtklinik geflogen, muss man sagen, weil er da auch da hartnäckig behauptet hat, nicht zu trinken. Und die haben dann gesagt, der hat eben einfach keine Krankheitseinsicht. Ne?
Genau, den also man hat dann Alkoholtests gemacht und hat dann festgestellt, das ist jemand, der ist nicht therapierbar. Das funktioniert so nicht und das ist ein Problem auch für die Institution. Genau, und dann war es so gewesen, als ich den Brief gelesen hatte, habe ich so ein Bauchgefühl gehabt, dass ich gedacht habe, das stimmt irgendwas nicht. Also auch wie der Brief geschrieben war und das genau das, was man vielleicht ein bisschen braucht. Man muss so einen gewissen Spürsinn dafür auch entwickeln, wann man richtig gucken muss und wann man sagt, okay, das ist nichts für ein Zentrum für seltene Erkrankungen. Also wenn ich höre, Alkoholismus ist natürlich nichts für uns eigentlich, aber so diese ganze Geschichte hat irgendwie nicht gepasst. Und dann habe ich mir den Patienten angeguckt und auch festgestellt, der ist glaubhaft. Und dann unter stationären Bedingungen, auch unter Alkoholkarenz, haben wir dann festgestellt, da wird Alkohol produziert vom Körper. Und zwar war es hier ja eine seltene Erkrankung, die quasi selbst zugeführt wurde. Durch eine Antibiotikatherapie wurde die Darmflora zerstört. Und ein Hefepilz hat dann die Kohlenhydrate sozusagen fermentiert und den Alkohol entwickelt. Und das hat dazu geführt, dass der Patient dann nach kohlenhydratreicher Nahrung, wir nennen es ja Pommes und Currywurst oder Pommes und Burger, zu einem starken zu einer starken Alkoholisierung geführt hat.
Der dann über 2 Promille einfach hatte. Ne? Also sie haben ihn, glaube ich, 72 Stunden unter strenger Aufsicht gelassen, sodass sie sicherstellen konnte, dass er keinen Alkohol trinkt. Und da hat er immer noch einen wahnsinnig hohen Alkoholpegel im Blut gehabt. Aber auch da frage ich mich, das hätte mir jemand einfach, der beteuert, er trinkt nicht, aber einfach einen hohen Alkoholgehalt im Blut hat, einen hohen Promillegehalt hat, den einfach mal 72 Stunden im Krankenhaus oder in so einer Suchtklinik zu beobachten und dann nochmal Blut zu nehmen, das ist ja eigentlich, das ist so naheliegend, finde ich.
Ja, aber da muss man auch dran denken, das ist halt das Thema, ne? Dass es sowas gibt und es ist ja sehr selten. Dieses Phänomen.
Bierbrauersyndrom heißt es. Eigenbrauersyndrom. Eigenbrauersyndrom. Genau. Ja. Konnte dem dann geholfen werden?
Ja, also man hat dann den Pilz sozusagen entfernt, man hat einen Darmaufbau dann durchgeführt, probiotischer Darmaufbau dann. Und dann war er quasi auch wieder geheilt. Aber der muss natürlich auch aufpassen, dass mit Antibiotikatherapie und so weiter, dass sowas nicht nochmal vorkommt.
Heißt aber für uns alle, wenn wir Antibiotika nehmen, dass man wirklich auch darauf achten muss, dass man danach die Darmflora wieder gut aufbaut. Ne?
Das sollte man sowieso. Genau, und auch vorsichtig sein, einfach mit einer Antibiotika-Einnahme. Das ist, muss man nicht bei jeder Kleinigkeit machen und sollte sich gut überlegen, wann das eingesetzt wird.
In einem anderen Fall in Ihrem Buch geht es um ein 8-jähriges Mädchen aus Koblenz, Madeleine, die plötzlich sehr, sehr hohes Fieber hatte, über 40 Grad, dazu starke Kopfschmerzen, Übelkeit. Die Hausärztin verschrieb fiebersenkende Mittel, aber letztlich ging es dem Mädchen weiterhin schlecht und bekam dann noch einen starken Hautausschlag. Die Mutter hatte Angst, es in Masern, wusste nicht mehr genau, ist das Mädchen geimpft dagegen oder nicht. Und es kam nach Koblenz ins Krankenhaus, da hat sich die Masern-Diagnose nicht bestätigt. Wie ging es weiter für Madeleine?
Ja, das ist auch ein relativ interessanter Fall, weil wir hier eine seltene Erkrankung besprechen, die quasi eingeschleppt wurde. Und zwar über eine Mücke, Dengue. Das kennen wir ja so eher aus dem Südostasien-Bereich und ist ja super selten in Deutschland. Und damit wollen wir halt auch nochmal illustrieren, dass seltene Erkrankungen nicht nur genetische Erkrankungen sind, also die ja eigentlich so 75% der seltenen Erkrankungen sind, ungefähr genetische Erkrankungen, aber auch Erkrankungen wie das Dengue oder Malaria sind in Deutschland, wir haben ja über die Definition gesprochen, selten. Und das wollten wir zeigen an diesem Fallbeispiel. Und da ist es folgendermaßen gewesen. Es wurde quasi dieser Erreger eingeschleppt. Der kam auch aus dem Ausland durch eine Vase oder transportiert.
Durch eine Vase und Blumentopf.
Ja, Blumentopf, irgendwie. Genau. Mm. Und da waren dann quasi die Larven drin, dieser Mücke. Und das kam dann quasi auch zu einer Infektion vor Ort.
Also davon gehen wir aus. Das war irgendwie ein Blumentopf aus Indien, glaube ich, ne, den der Großvater
bestellt hatte.
Genau. Online und dann hat er mit seiner Enkelin da Blumen reingepflanzt.
Wobei man sagen muss, wir gehen davon aus, dass es so war, ne, weil man genau weiß man nicht, wo dann die Infektionsquelle war, aber das war naheliegend, weil halt auch in der Zeit was bestellt wurde und aus dem Ausland kam. Aber das, also man muss halt sagen.
Die Koblenzer haben sie zu ihnen überwiesen, an das Zentrum für seltene Erkrankungen, weil die gesagt haben, wir kommen hier nicht weiter. Wie sind sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, dass es so eine seltene tropische Erkrankung sein könnte? Weil dieser Hautausschlag hat ihnen wahrscheinlich ja auch erstmal nichts gesagt, oder doch?
Naja, dieser Hautausschlag ist schon charakteristisch, wenn man den sieht. Und wir haben das dann halt auch abgeglichen. Auch mit den Dermatologen dann nochmal vor Ort besprochen gehabt in der Klinik. Und dann konnte relativ schnell dann auch die Diagnose gestellt werden, einfach über dieses Hautbild, über die Symptomatik. Also wir haben es ja vorhin nochmal angesprochen, Fieber und überhaupt diese Gesamtkonstellation. Und dann haben wir halt auch nochmal, da mussten wir einfach um die Ecke denken, dass es halt auch was sein kann, was hier vielleicht nicht so häufig war, weil es auch immer weiter rapide bergab ging mit dem jungen Mädchen.
Und man muss ja sagen, an Denguefieber sterben in lateinamerikanischen Ländern und einigen asiatischen Ländern wirklich viele Kinder. Also man darf das gar nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Wobei man jetzt sagen muss, es gibt ja mittlerweile auch Impfungen gegen Dengue. Und da macht die Medizin halt auch schon deutliche Fortschritte. Auch beim Thema Malaria ist ja ein großes Thema, gerade in vielen Ländern, aber in Deutschland halt eben nicht. Und durch den Klimawandel, den wir halt auch erleben, werden wir in Zukunft halt uns auch mit diesen Erkrankungen deutlich mehr auseinandersetzen müssen.
Also das heißt, es werden noch mehr Insekten, die gefährliche
Erreger mitbringen,
genau, auch bei uns in Deutschland überleben können, einfach weil es wärmer ist dann.
Ganz genau.
Heißt im Klartext, schützen kann man sich nicht wirklich, oder?
Naja,
oder nur
also
indem man was gegen Klimawandel tut.
Ja, also wir hatten ja jetzt auch mehrere Erkrankungen dann im Bereich des Gardasees, das ist ja gar nicht so weit weg, ne? Und wenn man überlegt, es wird immer weiter wärmer und die bewegen sich noch weiter nach Deutschland vielleicht dann rein, dann ist das jetzt vielleicht ein Thema in den nächsten 3 bis 10 Jahren, dass wir das hier häufiger erleben werden. Und da muss man dann halt auch in den Haus- und Facharztpraxen dann an solche Themen denken.
Lassen Sie uns noch über einen anderen Fall sprechen. Da ja, ging es um einen ja, relativ prominenten Mann, der viel Stress hatte beruflich und sich dann auch durch diesen Dauerstress nicht viel Zeit für die eigene Gesundheit nahm, sich ungesund ernährte. Er war übergewichtig, aß viel Fastfood. Ihm ging es zusehend schlechter und bei einer wichtigen Veranstaltung brach er dann komplett zusammen. Es wird festgestellt, dass er eine Infektion mit Helicobacter pylori hatte. Was ist das genau?
Ja, das kennen ja viele leider. Also das ist ein Bakterium in der Darm- und in der Magenschleimhaut. Und wenn das nicht behandelt wird, kann es halt zu Veränderung der Schleimhaut des Magens kommen. Zu Magenkrebs kann sich natürlich auch darüber entwickeln mit der Zeit. Und der Patient wurde dann ja auch entsprechend behandelt. Und gut, wir nehmen es ein bisschen vorweg, ja. Da muss man sich halt auch mal das Thema der Medikamenteninteraktion angucken.
Genau, also der bekam, mit was wird das klassisch behandelt?
Das ist eine Trippeltherapie mit Antibiotikum und Magenschutz. Und da muss man sagen, bestimmte Medikamentenkombinationen können halt auch andere Stoffwechselreaktionen des Körpers auslösen. Und das war halt bei dieser Person, bei diesem Patienten der Fall gewesen. Und
Der ist richtig ernsthaft erkrankt. Also der war wirklich kurz vorm Sterben, muss man sagen.
Genau, war intensivpflichtig geworden. Und dann ist es nur durch einen Zufall halt aufgefallen, dass eine bestimmte Medikamentenkombination halt so nicht passte. Und diese körperlichen Reaktionen halt auch entsprechend
ausgelöst hat. Also weil der irgendwie, glaube ich, zusätzlich noch Gicht hatte und irgendwie ein Gichtmittel bekam und durch diese Wechselwirkung der beiden Medikamente
diese Reaktion dann entstanden ist.
Mhm. Ja. Und aufgeflogen ist es, weil ein Student, der da sein praktisches Jahr in besagtem Krankenhaus machte, das mitbekommen hatte und dann zufällig bei Ihnen im Seminar saß und Sie eben über solche Wechselwirkungen von Medikamenten gesprochen haben. Mhm. Und da ist bei diesem jungen Mann der Groschen gefallen und er hat direkt da auf dieser Station angerufen und gesagt, mein Verdacht ist, dass es das und das ist und es war es dann auch.
Ja, und das war halt sehr gut geschaltet, also das muss man auch einfach sagen. Direktes, Gelerntes umgesetzt und das ist uns halt auch immer sehr, sehr wichtig bei unseren Studierenden, dass man halt auch zeigt, dass die seltenen Erkrankungen halt auch durch bestimmte Kombinationen entstehen können. Hier in dem Fall, da haben es ja schon gesagt, was die Medikamenteninteraktion, die hier eine Rolle gespielt hat und da achten wir einfach auch viel zu wenig drauf. Ne? Also wie viele Menschen nehmen mittlerweile Nahrungsergänzungsmittel und nicht jedes Nahrungsergänzungsmittel verträgt sich dann mit einem regulären Medikament, was man vielleicht einnimmt.
Und wo gibt es da zum Beispiel Probleme?
Also zum Beispiel Grapefruitsaft, was wir auch in der Nahrung einfach zu uns nehmen, kann halt auf bestimmte Abläufe bei Medikamenten Einfluss nehmen. Und da muss man einfach aufpassen. Und das vielleicht auch mit dem Arzt oder Apotheker, wenn wir schon hier sind, dann besprechen.
Naja, da muss ich aber als Patient ja erstmal auf die Idee kommen, dass es einen Einfluss haben könnte. Die Idee habe ich ja gar nicht. Ja?
Genau,
also eigentlich müsste ja der Arzt, der mir das Medikament verschreibt, sagen, trinken Sie aber keinen Grapefruitsaft dazu.
Und das passiert halt ganz häufig nicht. Und wenn ich mir angucke...
Weil die Ärzte das auch nicht wissen? Oder?
Vielleicht wissen sie es, dann ist das vielleicht im zeitlichen Ablauf, in der Praxis wird es dann vielleicht nicht besprochen. Oder was ich sehr, sehr häufig sehe, die wissen halt auch über bestimmte Dinge gar nicht Bescheid. Also was nimmt der Patient zum Beispiel ein? Also die ganzen Nahrungsergänzungsmittel werden vielleicht dann nicht in der Arztpraxis mitgeführt. Oder der Patient geht zusätzlich noch zu einem anderen Facharzt, bekommt dann Medikament X, erzählt das vielleicht nicht oder das ist in einem Arztbrief vielleicht nicht aufgeführt. Und dann passieren halt solche Situationen.
Weil ich meine, diesem Mann, von dem wir gesprochen haben, wurde das Leben wirklich per Zufall gerettet. Weil dieser junge Student zufällig bei Ihnen im Seminar saß und zufällig auf dieser Station seinen Arzt im Praktikum machte und geschaltet hat.
Ja.
Gibt es denn überhaupt keine Stelle, wo das alles zusammengeführt wird?
Bis jetzt ja leider noch nicht. Da arbeiten wir ja gerade dran mit der EPA, also der elektronischen Patientenakte. Und das ist ja auch Sinn der Sache, dass dann solche Informationen dann da auch eingepflegt werden. Also dass da Medikamentenpläne drin sind, dass Arztbriefe da geführt werden. Aber bisher wird die EPA eigentlich nicht benutzt, muss man einfach so sagen.
Aber eigentlich sollte die doch für alle kommen.
Die soll kommen, das wird ja auch Pflicht werden. Und dann hoffe ich, dass man solche Fehler nicht mehr macht oder dass solche Situationen nicht nochmal passieren. Aber ja, wie lange sprechen wir schon über die elektronische Patientenakte? Und jetzt sind so die ersten Schritte, die gemacht werden, dass halt ein Patient auch verlangen kann, dass Dinge in die EPA gestellt werden. Aber verpflichtend ist es nach wie vor bisher ja noch nicht.
Ab 2025, glaube ich.
Genau, kommt es.
Jetzt ist dieses Thema Patientendaten und Zugang zu Patientendaten ein Riesenthema für Sie, weil Sie nicht nur das Zentrum für seltene Erkrankungen in Aachen leiten, sondern auch seit 2021 das deutschlandweit erste Institut für digitale Allgemeinmedizin. Wo kommt Ihnen denn der Datenschutz quer, wo Sie sagen, es wäre im Interesse des Patienten, dass wir diese Daten haben?
Also das hat mehrere Aspekte. Einmal spielt ja der Datenschutz gerade in der medizinischen Forschung eine sehr, sehr große Rolle, weil man bestimmte Daten in Deutschland nicht nutzen darf. Also nur mit Zustimmung natürlich des Patienten. Das ändert sich ja jetzt so langsam auch. Also wir haben das Thema der Datenspende, wir haben halt auch das Thema, dass aktiv auch widersprochen werden muss in Zukunft, ob Daten halt benutzt werden können oder dürfen. Und wo haben wir da die Probleme? Also vielleicht können wir nochmal den Fall vorher nehmen. Das wäre ja so ein Klassiker gewesen. Da hätte ich mir gewünscht, dass diese Daten automatisiert halt in einer großen Datenbank gelandet wären und halt der behandelnde Arzt dann direkt angezeigt bekommen hätte, hier, Achtung, das ist ein Patient, der bekommt die falschen Medikamentenkombinationen. Hier musst du handeln und hier liegt folgendes Problem vor. Das sind ja bisher alles nur diagnostikunterstützende Tools, die aktuell verfügbar sind. Also die wir auch zum Beispiel im Zentrum für seltene Erkrankungen und auch im Institut für digitale Allgemeinmedizin einsetzen. Aber die ermöglichen halt, den Weg zur Diagnose einfach zu verkürzen.
Mhm. Aber dazu müsste es halt erstmal eine zentrale Datei dafür geben.
Genau.
Was es eben bislang noch nicht gibt.
Ja, und da arbeiten wir auch dran am Institut, dass wir halt auch mit verschiedenen Anwendungen, KI-Anwendungen, bestimmte Datenbanken automatisch durchsuchen können, bestimmte Fragestellungen auch stellen können an die Praxisinformationssysteme zum Beispiel und dass wir darüber dann halt auch die Daten vernünftig sortieren können. Das funktioniert aktuell nur in Forschungsumgebungen und da habe ich halt jetzt die Hoffnung, dass wir das dann auch mit der Zeit dann auch ausrollen können und in der breiten Praxis einsetzen können und dürfen.
Sie sagen ja, wir bräuchten nicht nur einen Datenschutzbeauftragten, sondern auch einen bundesweiten Datennutzungsbeauftragten, der eben wirklich darauf schaut, wie Daten zum Nutzen des Patienten eingesetzt werden können. Ein Beispiel hatten wir ja jetzt schon mal mit Medikamentengabe und Nebenwirkungen, dass die in so einer Datenbank zentral gesammelt und abgeglichen werden. Was für andere Daten könnte es noch sein? Wären da noch hilfreich?
Also wir arbeiten jetzt zum Beispiel mit Bildern ganz viel, also Bilddatensätze, gerade bei den seltenen Erkrankungen. Das ist so eins unserer Forschungsthema. Entwickeln vor allen Dingen auch die Bonner Kollegen sehr stark mit. Da geht es darum, dass man quasi vom Phänotyp, also vom äußeren Erscheinungsbild, auf das dahinterliegende Gen schließen kann, also die Genetik dahinter auch betrachten kann. Und wenn wir uns verschiedene seltene Erkrankungen zum Beispiel angucken, die haben ja auch Auffälligkeiten im Gesicht, an Händen, Füßen und so weiter.
Also Parkinson kenne ich, ne? Also bei Parkinson kennt es, glaube ich, jeder, ne? Dass die Gesichtszüge dann so.
Genau, das ist diese Maske.
Das wäre jetzt keine seltene Erkrankung, aber das wäre was, wo man sich das vorstellen kann. Okay.
Genau, aber es gibt, wir nennen das Dysmorphien, also Veränderung der Gestalt sozusagen. Und die kann man halt durch Bildpunktanalysen und mit einer großen Datenbank von seltenen Erkrankungen dahinter, also Trainingssets dahinter, kann man dann halt mittels eines Fotos dann auch ein Matching auf eine bestimmte Erkrankung schon erzeugen. Und diese Tools oder diese Software wird immer besser. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch in Zukunft was sein wird, was in Arztpraxen, in Hausarztpraxen eingesetzt werden kann, wenn man vielleicht nicht mehr weiterkommt. Solche Tools werden ja zum Beispiel bei der Krebsdiagnose, also Hautkrebs, mittlerweile eingesetzt, wo künstliche Intelligenz dann auch erkennt, okay, das könnte ein malignes Melanom sein und dann halt auch zeigt, dass hier Handlungsbedarf besteht. Aber das sind alles diagnoseunterstützende Tools, zum Beispiel dieses Tool für die Gesichtserkennung. Wenn wir beide das machen würden, würden wir auch einer seltenen Erkrankung zugeordnet werden, weil sich natürlich dieses Tool immer das nächstmögliche oder die nächstmögliche seltene Erkrankung sucht, die passen könnte.
Okay.
Und deswegen gehören halt solche Tools auch nur in ärztliche Hand und können auch nur runtergeladen werden. Man muss sich dann halt auch mit einem Arztausweis legitimieren, um diese Software halt auch nutzen zu können. Und bestenfalls nutzen das halt auch nur Syndromologen, also Menschen, die sich halt mit seltenen Erkrankungen auch auseinandersetzen.
Wie hilft Ihnen künstliche Intelligenz sonst noch bei der Diagnose von Krankheiten?
Also wir entwickeln zum Beispiel auch Fragebogen-Tools. Also man stellt sich vor, man hat ein iPad vor sich liegen oder ein anderes Tablet vor sich liegen und bekommt dann meinetwegen 20, 30, 50 Fragen gestellt. Und über diese Kombination der Antworten kann dann eine Charakterisierung einer Erkrankung vorgenommen werden. Also wir haben auch diese Fragebögen von ganz vielen Patienten mit seltenen Erkrankungen ausfüllen lassen, auch von ganzen Gruppen seltener Erkrankungen, über die Selbsthilfegruppen. Und dadurch hat sich dann eine Charakteristik ergeben. Und die künstliche Intelligenz kann dann einem Patienten, der bisher keine Erkrankung gefunden hatte oder vielleicht auch in den Bereich der seltenen Erkrankung gehört und der füllt diesen Fragebogen aus, der bekommt dann auch so ein Matching. Ja? Und das sind halt so Tools, die kann man sehr gut im Wartezimmer einsetzen und da arbeiten wir dran, dass sowas dann auch in Hausarztpraxen oder Facharztpraxen eingesetzt werden kann in Zukunft.
Sie arbeiten am voll digitalisierten Praxis.
Genau, das ist ja ein Projekt, was wir gerade in Aachen auch machen. Wir haben jetzt seit Januar eine digitale allgemeine medizinische Praxis am Campus direkt integriert. Da sehen wir natürlich die fußläufigen Patienten. Das hört sich mal so digital, da geht man gar nicht mehr hin. Da sitzt dann irgendwie eine KI, die behandelt mich dann. Nein, da sind echte Menschen, die einen auch behandeln. Die Patienten können auch zu Fuß dahin gehen, aber sie können halt auch Daten mitbringen. Also zum Beispiel gesammelt über Smartwatches oder über digitale Waagen zu Hause oder Blutdrucksysteme. Da werden die Daten gesammelt, können dann über ein System eingespeist werden und können dann halt auch zur Diagnose, Unterstützung, aber auch zur Behandlung genutzt werden. Mhm. Also der Patient wird quasi aktiver Teil der Praxis. Ja,
durch ist er ja sowieso seiner schon, Daten,
aber
ja.
Vorher aber durch seine Daten und das soll uns dann halt auch in Zukunft vielleicht ermöglichen, dass Patienten nicht immer dauerhaft in Praxen vorstellig werden müssen, zum Beispiel mit chronischen Erkrankungen, sondern dass wir über einen Algorithmus dann auch erkennen können, okay, das ist ein Patient, der verschlechtert sich. Da ist zum Beispiel bei der Herzinsuffizienz ist ein guter Marker die Waage. Also wenn ein Patient plötzlich sehr stark an Gewicht zunimmt, also durch Wassereinlagerung beispielsweise, dann sehe ich halt auch, da stimmt irgendwas nicht. Da verändert sich dieser Score und dann kann ich diesen Patienten frühzeitig auch einbestellen und muss nicht immer extra Intervalle abwarten. Und ein Patient, der zum Beispiel sich gut entwickelt und auch gut die Therapie anschlägt, der muss dann vielleicht nicht so häufig in die Praxis kommen. Also das sind so die Vorteile der Digitalisierung, die wir sehen und die auch dringend notwendig sind. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben immer weniger Hausärzte, Fachärzte und da braucht man solche Tools, um überhaupt die Zukunft gestalten zu können.
Sie hatten auch noch ein tolles Beispiel, wo künstliche Intelligenz hätte in der Covid-Zeit besser helfen können.
Ja, tatsächlich gab es einen Artikel schon von 2021, ich glaube, das war aus Harvard, und die haben eine App entwickelt, wo die KI Covid-19 am Husten erkennt. Also man hustet quasi in sein Handy rein und wird, also der Husten wird dann analysiert und das hat eine sehr, sehr hohe Sensitivität und Spezifität, also eine Trefferwahrscheinlichkeit, dass halt auch die Diagnose wirklich stimmt. Und da frage ich mich tatsächlich, warum haben wir uns dann mehrere Jahre jetzt die Stäbchen in die Nase geschoben und haben uns da zig Millionen Euro aus der Tasche ziehen lassen für solche Diagnostik, die es einfach nicht gebraucht hätte.
Dass man irgendwann mal eine Smartwatch trägt, ja, mit so einer Art Robodoc drauf, mit einer App, ja, und wenn ich irgendwelche Probleme habe, spreche ich da rein und meine Smartwatch sagt mir dann die Diagnose, beziehungsweise mein Handy, das damit verbunden ist. Oder noch extremer, ich bekomme eine Push-Up-Nachricht, die mir sagt, bei dir haben sich gerade irgendwie 17 Krebszellen im Darm gebildet, oder achte auf deine Blutfettwerte, du hast gestern Abend Burger gegessen oder so. Ist das realistisch in vielleicht 10 bis 15 Jahren?
Ich glaube schon. Also wenn Sie mich jetzt vor einem Jahr gefragt hätten, wie sich die Medizin entwickelt, wie sich das Thema der künstlichen Intelligenz entwickelt, hätte ich gesagt, keine Chance, das dauert noch Jahrzehnte, bis sich da irgendwie was Wegbewegendes entwickelt. Aber jetzt, also wir gucken, brauchen wir nur in die Medien reingucken, ChatGPT und diese ganzen Themen der künstlichen Intelligenz, die haben sich in den letzten 6 Monaten so rasant entwickelt. Das ist ja eine Revolution, die sich da jetzt gerade auftut. Also ähnlich der Industrialisierung vielleicht. Also da tut sich so viel, dass ich glaube, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren sich die Medizin komplett verändern wird durch das Thema.
Aber ganz im Ernst, also A, hat man doch dann das Gefühl, dauerhaft krank zu sein, wenn sich meine Smartwatch oder mein Handy ständig bei mir meldet und irgendwelche Vorgänge in meinem Körper mir mitteilt. Und ich kann zwar den Vorteil nachvollziehen, natürlich, den Sie schildern, und es ist natürlich auch für Ärzte ein wichtiges Diagnoseinstrument, aber ich frage mich, will ich das? Will ich permanent überwacht werden? Will ich permanent, wenn ich mal irgendwie über die Stränge schlage, ein Glas Wein trinke oder einen Burger esse, von meinem Handy mitgeteilt bekommen, dass es jetzt nicht gerade doll war?
Also ich kann das teilen. Ich würde das auch nicht wollen, vielleicht. Aber ich glaube, dass es technisch einfach möglich sein kann und wird. Ob man es dann nutzt, ist ja dann jedem selber auch überlassen.
Naja, die Frage ist, wird man dann vielleicht von Krankenkassen noch versichert?
Ja. Oder vom Arbeitgeber eingestellt, ne? Das wird ja auch so Themen, also diese ethischen Themen dahinter. Und da bin ich froh, dass wir immer noch in Deutschland leben, weil der Datenschutz hier eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und ich denke, dass das auch ein Label sein wird. Ich habe in irgendeinem Artikel jetzt auch mal gelesen gehabt, KI Made in Germany, dass das halt so ein Verkaufsschlager auch weltweit sein wird, weil einfach man weiß, dass hier nochmal andere Richtlinien greifen und andere ethische Aspekte gesehen werden. Und ich glaube, damit muss man sich auseinandersetzen. Es wird neue Probleme geben. Es wird auch im medizinischen Bereich vielleicht Veränderungen geben. Der Arzt wird ganz anders arbeiten. Sage ich auch immer meinen Studierenden, dass man sich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen muss. Wir versuchen das jetzt gerade auch ins Pflichtcurriculum in Aachen zum Beispiel zu integrieren, das Arbeiten mit künstlicher Intelligenz, weil ohne dieses Wissen wird man als Arzt auch nicht mehr in Zukunft auskommen. Aber man muss sich halt auch auf seine Sinne, auf die Ohren, auf das Fühlen und so weiter verlassen können. Weil was passiert, wenn uns irgendwann mal diese Technik verlässt, man weiß ja nie, dann kann keiner mehr irgendjemanden behandeln.
Das stimmt, aber solange es diese Technik gibt, haben Sie keine Angst, ersetzt zu werden?
Aktuell noch nicht. Also ich glaube, es ist trotzdem immer noch wichtig, diesen menschlichen Kontakt zu haben, auch zum Patient. Der Patient braucht das, obwohl wir jetzt schon sehen, dass KI deutlich empathischere Arztbriefe schreiben kann und Antworten geben kann, als vielleicht einige Ärzte. Aber ich glaube, das ist halt auch wichtig, den Patienten zu trösten, da zu sein, vielleicht, ich sage jetzt nicht mal in den Arm zu nehmen bei einer Krebsdiagnose oder bei der Diagnosemitteilung, ihn auffangen zu können. Ich glaube, da sehe ich mich noch nicht so ersetzt in Zukunft, aber es wird halt ein anderes Arbeiten werden in Zukunft.
Herr Professor Mücke, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Ich weiß gar nicht, Sie sind auch zweifacher Vater und kriegen noch ein drittes Kind demnächst, haben Ihre Hausarztpraxis, sind an der Uni tätig, leiten dieses Zentrum für digitale Allgemeinmedizin und seltene Erkrankungen. Also ich weiß, Sie haben alle Hände voll zu tun, aber Sie fahren jetzt in Urlaub und ich dachte, vielleicht haben Sie ja da zumindest die Zeit, mal einfach ein Buch zu lesen, ganz entspannt. Und habe einen Schmöker für Sie gefunden, der gerade frisch erschienen ist und von dem ich dachte, der könnte Sie interessieren. Er ist nämlich von zwei Kollegen geschrieben, von Michael Zokos, dem bekannten Rechtsmediziner, und dem KI-Experten Florian Schwieker, der erste Patient heißt der. Ein sehr spannender Medizin-Justiz-Krimi, in dem es auch um KI geht, die da eine wichtige Rolle
spannend.
Spielt. Spannend. Viel Spaß beim Lesen.
Danke.
Und Ihnen alles Gute.
Ihnen auch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.